Verena, oh mein fucking Gott, ich weiß, für dich ist das totale Lappalie, aber ich möchte hier einmal richtig prahlen, wie stolz ich auf mich selbst bin. Ich komme ja im Moment so gut wie gar nicht zum Manga lesen und wenn, dann lese ich nur irgendwelche Serien an oder ein bisschen was weiter, aber für diese Folge, halt dich bitte fest, habe ich zwei komplette Serien gelesen. Kurze Serien, aber komplette Serien. Ich weiß.
Oh mein Gott, Mike. Aber das ist wirklich eine Leistung, weil ich habe immer das Gefühl, du bist nur noch gestresst momentan. Deswegen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du, ich hatte gehofft, dass du Band 1 liest, so ungefähr. Ja. Und dann.
Ich bin auch selbst stolz auf mich.
Richtig gut.
Ja, ja, ich habe mir nämlich noch gedacht, boah, Verena lacht dich jetzt bestimmt aus, weil Verena, die Anzahl an Bänden, die ich jetzt für diese Serie gelesen habe, die liest du an einem Tag. Aber ich bin stolz auf mich, möchte ich sagen.
Ich hatte auch ein bisschen Langeweile in letzter Zeit, also muss ich dazu sagen.
Ich nicht.
Sonst schaffe ich das auch nicht, wenn ich Vollzeitjob habe.
Ja, das stimmt. Aber dann sind wir auf jeden Fall beide gut vorbereitet für heute.
Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast.
Yeah!
Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch.
Hallo.
Mit einer Challenge, die wir schon so lange für diesen Podcast umsetzen wollten. Und zwar Mangas, die seit ewig und drei Tagen bei uns im Regal stehen, die wir schon seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar lesen wollen und immer irgendwas anderes bevorzugt haben, weil dass wir gesagt haben, ach komm, jetzt lese ich doch erst dies oder dass wir irgendwas für eine Vorbereitung einer Podcast-Folge noch was anderes lesen mussten. Und gerade ich, bei mir wirft es ja immer den kompletten Plan da durcheinander, weil ich halt maximal einen Manga am Tag lese. Und jetzt haben wir aber für diese Folge uns halt Serien aus dem Regal genommen, die wir schon ewig, ewig, ewig lesen wollen und wollen darüber sprechen. Und ich muss sagen, Verena, mal ganz kurz vorweggegriffen, also ich hatte ja total Angst, weil ich finde, wenn man so Serien liest, die man sich schon so lange vorgenommen hat, dann hat man ja auch so riesig übersteigerte Erwartungen daran, weil du immer das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das immer so, wenn ich mich auf eine Serie freue, je länger ich die dann im Regal habe und also meine Erwartungshaltung steigt dann immer weiter an und ich hatte total Panik, ob diese Serien das überhaupt erfüllen können. Ging es dir auch so?
Bei mir war genau das Gegenteil. Ich hatte ja wegen deinem Aussortieren, wegen dem Umzug, hatte ich halt überlegt, so eigentlich ist es ja voll schlau, jetzt mal bei dem Thema rein anzulesen, wo du dann erwartest, dass du sie nicht so gut findest, dass du sie dann verkaufen kannst, dass du wieder ein bisschen Platz hast. Das war mein Plan. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Erwartungshaltung an die Reihen, die ich vorstellen möchte. Und komplett das Gegenteil von dem, was ich gedacht habe, was passieren wird, ist dann tatsächlich eingetreten. Also.
Ach, wie witzig, dann sind wir ja schon komplett mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen rangegangen, weil ich habe mir gedacht, boah, rein, auf die ich schon immer Lust habe, auf die ich mich seit ewig und drei Tagen freue, die habe ich gelesen und du, also ich habe das jetzt richtig verstanden, du hast Serien gelesen, von denen du denkst, ja, die müsstest du
ja
jetzt mal lesen.
Ich habe die erste Reihe, die ich gleich vorstellen möchte, die habe ich 4 Jahre vor mich hingeschoben, weil ich dachte, sie wird mir nicht gefallen, ich lese sie noch nicht. So, und dann ist es immer länger und länger geworden, dass ich die ungelesen im Regal stehen hatte. Und und jetzt liebe ich die Reihe abgöttisch. Also das ist ein komplettes Gegenteil von dem, was ich da erwartet habe, weil halt so viel negative Kritik zu der Reihe halt immer kam. Das haben ganz viele gesagt. Du hast mir das auch gesagt, dass die Reihe scheiße ist.
Ich habe es nicht gelesen. Ich finde den Zeichenstil scheiße.
Aber wer stellt dir als erstes vor?
Ja, stell mal vor. Also ich glaube, deine erste Reihe, die du uns jetzt vorstellen willst, ist Zetsuai, ne? Und Bronze.
Ja, ich habe ja schon meine Story damit vollgespammt. Oh mein Gott, ich liebe diese Reihe. Das ist ja die allererste Boys-Love-Reihe, die jemals in Deutschland veröffentlicht wurde. Damals bei Carlsen. Jo Kaps war Redakteur für die ersten 10 Bände oder so gefühlt. Also der stand am Anfang halt immer als Redakteur noch mit drin. Und grob ist teilt sich ja in zwei Teile. Also einmal Zetsuai since 1989 und dann noch Bronze Zetsuai. Ich meine, since 1989 steht, glaube ich, bei Bronze, aber ist auch egal. Auf jeden Fall Zetsuai 1 bis 5 und danach Bronze 1 bis 14. Und dann gibt es noch einen weiteren Band, Bronze, The Final Chapter. So, in Zetsuai geht es auf jeden Fall um den Sänger Koji und den Fußballer Izumi. Die sind beide in dem Teil der Geschichte 16. Koji hat Izumi irgendwann mal als 10-Jährigen beim Fußball gesehen, hat ihn damals tatsächlich für ein Mädchen gehalten, weil irgendwie über seine Schwester geredet wurde. Und er dachte, er sei das halt gewesen und hat sich tatsächlich damals in Izumi verliebt und gedacht, es ist halt ein Mädchen. Und dann 6 Jahre später treffen die sich halt wieder. Koji erkennt im Prinzip an seinem Gesichtsausdruck, dass es halt das Kind von damals ist und dass er sich halt selber als 10-Jähriger halt verliebt hat. Und dann fängt halt dieser ganze Struggle halt irgendwie an. Also die erste Szene, in der die beiden sich treffen, Izumi kommt vom Fußballtraining und Koji liegt irgendwie auf so einer Art Müllsammelplatzstelle, relativ betrunken oder krank oder beides, so halbwegs zusammengebrochen. Und Izumi nimmt ihn dann mit zu sich nach Hause, packt ihn ins Bett und sorgt dafür, dass er halt wieder gesund wird. Er weiß tatsächlich da noch nichts davon, dass Koji ein total krass gefeierter Popstar ist und so gut wie jedes Mädel in der Stadt oder im Land ist in ihn halt als Sänger verknallt. Er merkt es dann aber relativ schnell dann doch, weil er auch riesige Plakate von Koji halt irgendwie sieht. Und in Setsuai geht es dann im Prinzip im Großen und Ganzen darum, dass Koji ja dann in Izumi verknallt ist. Izumi ist aber ein Mann. Und das ist schon mal grundsätzlich in der Welt halt noch ein riesiges Problem, weil also vor 30 Jahren war halt gleichgeschlechtliche Liebe, ich glaube, das war auch in dem Manga eher so ein Element, um nochmal das ganze Drama dieser Geschichte noch weiter hervorzuheben. Weil es war halt ja, dadurch, dass die halt beide Männer sind, war es halt automatisch eine Liebe, die so zum Scheitern verurteilt sein wird, weil Izumi hat natürlich diese Gefühle nicht erwidert, war relativ angewidert von dem Gedanken. Und Koji hat teilweise angefangen, ihn zu stalken, dass er praktisch, der hat ja relativ viel Geld als Sänger, dass er dann in ein Apartment gezogen ist, von dem er aus den Fußballplatz von Izumi halt sehen kann und hat einerseits halt immer versucht, praktisch ihn aus dem Kopf zu bekommen, aber andererseits hat ihn da auch seine Liebe immer wieder dazu getrieben, dass er dann irgendwie doch die Nähe von Izumi gesucht hat und ihm beim Fußballspielen zugeschaut hat und solche Geschichten halt und halt immer wieder überlegt hat, was wäre, wenn er kein Popstar wäre, sondern er wäre halt einfach auch Fußballer oder sowas in die Richtung. Und um das Ganze dann so ein bisschen tragischer zu machen, also ich erzähle nur, was in Setsuai passiert, ne? Also Bronze dann auf jeden Fall nicht mehr. Izumis Eltern, da gibt es eine relativ tragische Geschichte. Die Mutter hat den Vater damals umgebracht und Izumi praktisch auch noch schwer verletzt. Also der hat eine relativ große Narbe an der Hüfte davon. Und in dem Moment, wo die Presse halt gesehen hat, Koji und Izumi sind jetzt irgendwie befreundet, haben die direkt Izumis Schwester eine Affäre mit Koji angedichtet und haben auch die ganze Vergangenheit von seiner Familie aufgerollt, dass das in den Medien war, dass die Mutter den Vater umgebracht hat. Und Izumi hatte halt damals mega stark drunter gelitten. Das hatte auch einen riesigen Einfluss auf seine Persönlichkeit, dass er im Prinzip der Liebe sowieso sehr skeptisch gegenübersteht und dass er generell anderen Menschen nicht vertraut. Und weil er das halt mit seinen Eltern halt so erlebt hat, dass die Mutter gesagt hat, sie liebt ihren Vater und tötet ihn halt im nächsten Moment. Und er lässt sich töten. So total traumatisierend für ein 5- oder 6-jähriges kleines Kind halt. Dann dementsprechend traut er niemandem. Und dann kommt halt so ein gefeierter Popstar an, der sich unsterblich in ihn verliebt hat, ihn mit seiner Liebe halt bedrängt, erstickt teilweise fast. Und es geht halt in Setsuai hauptsächlich um diese fanatische, einseitige Liebe von Koji Izumi gegenüber. Und Izumi, der sich so ganz, ganz, ganz langsam Koji freundschaftlich bereit ist zu nähern. Richtig. Und Bronze setzt dann im Prinzip im Punkto Drama nochmal einiges obendrauf. Da passiert, die beiden müssen sehr, sehr viel durchmachen. Koji kommt auch noch aus einer wohlangesehenen Familie. Das ist ja in Japan teilweise noch so, dass halt der Vater bestimmte Aufgaben an seine Söhne halt hat, dass der Erstgeborene das und das übernimmt. Oder wenn die halt, die haben so ein ganz traditionsreiches Dojo-Haus, glaube ich. Und das ist halt extrem wichtig, wer der Nachfolger wird, mit Familienoberhaupt und alles drum und dran. Und die Erwartungen, die Kojis Familie in ihn halt haben. Und er ist ja eher rebellisch und ist da ja ausgebrochen und ist dann Popstar geworden, was halt überhaupt nicht dazu passt. Da gibt es noch sehr viel Drama mit Kojis älteren Brüdern, Izumis Fußballkarriere natürlich. Und mehr möchte ich zu Bronze nicht weiter erzählen. Das Ganze ist wirklich ein Erlebnis. Also The Final Chapter habe ich tatsächlich nicht gelesen. Die paarjenigen, die The Final Chapter kennen, haben mir gesagt, Verena, lies es nicht. Tu einfach so, als würde dieser Band nicht existieren. Den hat die Mangaka bestimmt 10 Jahre, nachdem sie die Reihe eigentlich schon beendet hatte, hat sie noch diesen einen Band halt gezeichnet. Und ich weiß nicht, was darin vorkommt. Ich will es auch nicht wissen. Und man hat mir gesagt, und ich glaube, es ist besser für mich, dass ich es halt nicht weiß. Das ist, das nehme ich jetzt einfach so hin, dass ich da gar nicht reingucke. So oder so, ich habe, nachdem ich den Manga komplett gelesen habe, ich habe den, glaube ich, in 3 oder 4 Tagen durchgesuchtet. Ich habe so mitgefiebert, ich habe so mitgelitten. Ich habe teilweise die Welt verflucht, dann habe ich mich wieder mit der Welt versöhnt, dann habe ich sie wieder verflucht. Und ich hatte so Angst. Ich habe auch immer mal wieder dann in so einen späteren Band halt reingeguckt und hatte halt dann gehofft, so hoffentlich sehe ich da irgendwie was Gutes. Und dann hat es mich erschlagen, was ich da gesehen habe. Dann musste ich das erst wieder verarbeiten. Dann dachte ich, ich habe vielleicht was Falsches gesehen, weil sich ihr Zeichenstil ab und zu so ein bisschen verändert hat. Und ich habe dann vielleicht gedacht, vielleicht habe ich den Charakter nicht erkannt. Und das war der gar nicht, den ich dachte. Julia hat sich da extrem teilweise, glaube ich, schon gedacht, so, Verena, die so Spoiler hast, ne, so guckt mal in die letzten Bände rein, um zu wissen, was sie halt noch wartet. Das mache ich, wenn ich so richtig mit im Fieber bin, dann mache ich das teilweise, dass ich gucke, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Auf jeden Fall waren die letzten Bände so, dass ich nicht durch den Blick in den Band verstanden habe, ob das ein Happy End sein wird oder nicht. Und das möchte ich auch nicht vorne wegnehmen. Es ist wirklich eine Geschichte, man ist nicht immer in der Lage, sie zu lesen. Aber sie ist unglaublich gut. Und das ist für mich ein neues Level von Liebesgeschichte, was in diesem Band halt passiert ist oder in dieser Reihe, wo sich andere Reihen jetzt mit messen müssen. Und die meisten im Vergleich, die losen halt tatsächlich ganz schön dagegen ab. Weil sowas, ich habe selten so mitgefiebert. Ich weiß noch, dass ich bei Mars sehr stark mitgefiebert habe. Aber in einer Boys Love-Reihe, so krass wie bei Bronze, habe ich noch nie mitgefiebert. Ich habe mir dann noch direkt die beiden OVAs angeguckt. Es gibt eine 45-minütige OVA zu Zetsuai und eine 45-minütige OVA zu Bronze. Die sind in mittelmäßiger Qualität, kann man die auf YouTube halt mit englischen Untertiteln finden. Das musste aber sein. Und dann gibt es noch eine dritte OVA, das sind einfach nur mehrere Songs von Koji. Also er ist ja Sänger in dieser Geschichte und die Mangaka hat auch in ganz vielen Bänden Songtexte halt einfach niedergeschrieben, die im Manga auch noch im japanischen Original abgedruckt sind und dann steht halt hinten auf den letzten Seiten dann die Übersetzung und es sind so viele Lieder, die dazu noch komponiert wurden. Es gibt 3 Soundtracks, einen zu Zetsuai, ich glaube noch einen zweiten zu Zetsuai und einen zu Bronze und der erste von Zetsuai 1989, davon der Soundtrack, da sind so viele tolle Lieder drauf, seitdem ich die Reihe gelesen habe, ich höre ungefähr jeden Tag 2 bis 3 Stunden tatsächlich diese Soundtracks. Und dann, weil es mir einfach danach ist, weil ich noch nicht bereit bin, mit dieser Geschichte abzuschließen. Deswegen, ich habe auch die OVAs geguckt, habe ich gerade voll den Faden verloren. Also die OVA zu Zetsuai umfasst ungefähr die ersten 2,5 Bände von Zetsuai und die OVA von Bronze umfasst auch ungefähr die ersten 3 Bände von Bronze, ne? Und das, der Rest halt natürlich nicht. Es ist aber in sich abgeschlossen, was ein bisschen merkwürdig ist bei den OVAs. Sie haben das Studio gewechselt. Also Zetsuai hatte ein relativ gutes Studio und das ist auch ziemlich schön gezeichnet. Bei Bronze war dann der Zeichenstil irgendwie komplett anders. Und die haben auch teilweise Szenen, die halt in Zetsuai schon vorgekommen sind und die sie in Bronze nochmal brauchen, haben sie komplett neu gezeichnet und sehen so komplett anders aus. So komplett andere Outfits an, die Szene ist ein bisschen anders abgelaufen, halt so wie im Manga halt ungefähr. Aber man hat halt gesehen, dass es halt natürlich nochmal eine neu animierte Szene war zu dem gleichen Inhalt. Und dann halt noch diese OVAs mit diesen Songs halt. Und dann so richtig wie so ein Popstar, so Musikvideos zu Koji und Izumi. Einmalig. Ich habe mir mittlerweile 3 Artbooks gekauft. Habe nochmal 100 Euro für Artbooks ausgegeben, weil ich einfach nicht genug davon kriegen kann. Und das Drama ist real. in den Bänden, die ich habe, hat die Vorbesitzerin teilweise ihre Initialen reingeschrieben.
Oh nein, ich brauche neue. Oh nein. Aber was mich auch gewundert hat, das habe ich heute in deiner Story gesehen, da sind ja, also als du die Artbooks gezeigt hast, das ist ja die Hälfte, sind ja irgendwelche Fotos drin anstatt Zeichnungen, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Das waren vorne nur die, also in dem Kreuzartbook, das ist das, was vorne relativ rot ist von der Hauptfarbe vom Cover. Da waren vorne von der Mangaka waren so 5, 6 Fotos drin und danach kommen nochmal so 120 Seiten nur mit Illustrationen. Das ist ein richtig schönes Artbook. Also ich habe mir auch die Mühe gemacht, habe irgendwie, keine Ahnung, 20 Stories oder so gefühlt drin hatte und im Hintergrund lief dann halt ein Stück aus dem Soundtrack von Bronze, falls man es nicht erkannt hat.
Absolut. Sehr
und das,
geil.
Und das Tragische ist ja, wirklich, ich kenne fast niemanden, der die Reihe halt richtig toll findet. Also Simon liebt die Reihe, der hatte das ein paar Mal in seinem Podcast halt angedeutet, aber nie so richtig ausgeholt, warum er die Reihe halt feiert. Und Julia hat die vor Ewigkeit mal gelesen und alle anderen, die die Reihe vielleicht mal so erwähnt haben, war halt immer, hieß es immer, der Zeichenstil ist so hässlich, die ist so altbacken und die ist auch irgendwie total komisch am Ende und die Story dreht total ab, aber also ja, die Story ist halt anders. Die ist mega dramatisch. Man fühlt richtig mit. Da passiert einfach, den beiden passieren einfach ziemlich viele schlimme Sachen. Und dazu halt nochmal, es ist halt nicht nur, dass die, dass es eine gleichgeschlechtliche Liebe ist, was halt schon praktisch ein absolutes No-Go ist, sondern alles, was drumherum noch passiert, das ist so schlimm. Mich hat das total berührt. Und ich fand den Zeichenstil auch nicht hässlich. Ja, der Zeichenstil ist halt 1990 so ungefähr, ne? Aber ich fand ihn echt schön und ich mochte das Figurendesign, die Ausdrücke von Izumi und Koji, die sind so gut getroffen. Da waren so viele philosophische Sätze halt drin bezüglich, aber es war halt auch so überdramatisiert, weil es ja teilweise war mit Liebe über den Tod hinaus und für seinen Liebsten würde man töten und Izumi wusste ja die ganze Zeit, Quatsch, Koji wusste ja die ganze Zeit, dass, oder relativ lang hatte, dass er das Gefühl hatte, dass er Izumi halt eigentlich nur schadet, dadurch, dass er ihn halt irgendwie liebt und er hatte ganz lange dran gezweifelt. Und dann noch hier von Izumi, die allein schon das mit seiner Mutter halt, ne, das hat ihn so traumatisiert, den Arm.
Also Verena, ich grätsch da jetzt mal zwischen, bevor du wieder die halbe Folge redest wie Golden Kamui vor ein paar Folgen über Bronze Tetsuya jetzt hier. Ich fasse das mal kurz zusammen und du sagst mir, ob ich das richtig verstanden habe. Also es ist einer dieser Boys Love Mangas, die wirklich mal eine gute Geschichte haben, die über eine längere Zeit gezogen werden und nicht ganz knapp und nach Schema X abgefrühstückt werden, sondern wirklich super dramatisch sind und eine tolle Story und tiefgründige Charaktere haben mit einem gewöhnungsbedürftigen Zeichenstil. Habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, das können wir so stehen lassen.
Ja, und jetzt kann ich noch meine Two Cents dazu geben. Ich habe 3-mal in meinem Leben Bronze Tetsuai angefangen zu lesen und falls du dich noch, bestimmt erinnerst du dich noch an die Geschichte, weil Bronze Tetsuai war ja der aller, ne gar nicht Kizuna, aber Bronze Tetsuai habe ich damals von dieser Freundin, von der ich Kizuna damals in die Hand gedrückt habe, habe ich auch Bronze Tetsuai bekommen und die Zeichnungen sind so unfassbar hässlich. Also ich kann gar nicht beschreiben, wie hässlich ich die finde. Ich hatte auch letztens, ich habe Bronze Tetsuai letztens verkauft, da reingeblättert. Das erinnert mich ein kleines bisschen an Naoko Takeuchi, also Sailor Moon, aber noch feiner. Das sind ja so super feine, dünne Linien, wo alles nur aus, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, diesen Zeichenstil. Es besteht alles nur aus ganz feinen, dünnen, langgezogenen Linien irgendwie. Und also ich finde ihn ganz furchtbar, ganz altbacken, viel zu fein und nicht markant, aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich, ne?
Wie gesagt, ich habe mir 3 Artbooks gekauft, weil ich das dann doch so faszinierend fand. Und es ist ein eigener Stil, aber mir gefällt es. Ich kann nicht sagen, warum es mir gefällt. Mir gefällt es, mich hat es einfach getoucht und ich hätte es wirklich bereut, wenn ich die Reihe niemals gelesen hätte. Also dann hätte ich zwar nicht gewusst, dass ich es bereue, aber jetzt, wo ich sie gelesen habe, bin ich glücklich und ich will sie nochmal schön haben, ohne dass da der Kürzel von meiner Vorbesitzerin drin steht.
Und das Gute ist ja auch bei sowohl Tetsuai ist ja die erste Serie in Bronze, die Nachfolgeserie, wenn ich mich gerade nicht vertue, man kriegt beide Serien hinterhergeworfen, können da gerne irgendwie schauen. Also ihr braucht nicht mehr als 1 Euro pro Band bezahlen, würde ich jetzt mal ganz dreist sagen. Wahrscheinlich kriegt ihr die sogar für 80 Cent bei Rebuy oder so, zumindest die ersten Bände. Also da ist wirklich null Nachfrage nach. Verena, wenn wir jetzt können wir hier mal checken, was für einen Einfluss wir hier haben. Wenn jetzt die Gebrauchtpreise für Bonds Z2 auf einmal hochgehen, dann hast du gut geinfluenced.
Also Band 14 ist generell ein bisschen teurer, Band 13 und 14. Ne? Aber so die ersten 10 Bände kriegst du wirklich gleich für einen Euro bei eBay, bei Medimops und Co., den üblichen Gebrauchtplattformen.
So, ich habe auch eine schöne Serie, Verena, und zwar eine wirklich passend zum Thema logischerweise, die ich ewig im Regal habe und die ich mir auch mühsam zusammengekauft habe. Es gibt nämlich ganz, ganz viele, was heißt ganz viele, es gibt mehrere Serien in diesem Universum und zwar Kingdom Hearts, und ich möchte jetzt heute die allererste Serie davon vorstellen. Es gibt ja einmal Kingdom Hearts, dann gibt es Kingdom Hearts 2, dann gibt es Kingdom Hearts Chain of Memory, Kingdom Hearts, wo ich nie weiß, wie man es ausspricht, 365,5 Days oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall super, super viele Serien und ich stelle heute nur die allererste vor. Die ist in 4 Bänden abgeschlossen und basiert auf dem Computerspiel. Und was ich selber noch nicht wusste, Verena, ich glaube, da bist du tatsächlich sogar ein bisschen mehr im Thema drin. Das Videospiel Kingdom Hearts ist ja eine Mischung. Ich dachte immer, das wäre ein, klar, Disney trifft auf japanisches Rollenspiel, aber es ist ja wirklich, es sind die Charaktere aus Final Fantasy. Das war mir nie bewusst, dass es wirklich Charaktere sind, die es schon in einem anderen Rollenspiel gibt. Ich dachte immer, das wäre halt Disney und die anderen Charaktere hätten sie neu erfunden. Wusstest du das?
Ich wusste das tatsächlich. Ich habe damals Kingdom Hearts auf der PlayStation 2 gespielt und kannte Final Fantasy. Und ich habe das Kampfsystem war ein bisschen ähnlich. Das war auch so wie bei Final Fantasy 8, dass man halt so ein rundenbasiertes hatte und du konntest halt in andere Final Fantasy 8 war ein stressiges Kampfsystem, aber im Endeffekt ist es halt nur klicken, ne, welche Attacke du jetzt machst und du musst da nicht zielen und nichts. Und ich habe mir das damals gekauft, weil das so beworben wurde.
Und hat es dir gefallen, das Spiel?
Aber es ist 20 Jahre her. Ich weiß, ich habe es nie durchgespielt, weil ich irgendwo nicht weitergekommen bin. Obwohl ich ein Lösungsbuch hatte, habe ich es nicht verstanden, wie ich weiter vorgehen muss. Und dann hatte ich irgendwann, glaube ich, keine Lust mehr. Und dann war es irgendwann weg, weil ich habe Brüder und die Brüder haben uns das halt geteilt. Und ab und zu kam es dann mal vor, dass einer meiner Brüder das Spiel ausgeliehen hat und nicht wiedergekriegt hat. Und ich wusste davon nichts, irgendwie sowas.
Ach, witzig. Ja. Dann bin ich gespannt, wenn ich gleich hier so ein bisschen die Handlung zusammenfasse, ob du dann irgendwie Flashbacks hast und dich wieder dran erinnerst. Kurz noch meine Two Cents zu Kingdom Hearts und Final Fantasy allgemein. Ich war ja immer schon Nintendo-Kind. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie eine PlayStation. Und da Final Fantasy ja, ich glaube, lange Zeit eine PlayStation-exklusive Sache ist, da würde ich mich jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß, dass es zumindest jetzt die Remakes auch für die Switch gibt. Und da habe ich nämlich auch auf Empfehlung von Mick Final Fantasy X gespielt und ich fand es ganz, ganz furchtbar. Ich bin gar nicht, ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde oder so gespielt und dann musste ich es einfach abbrechen, weil ich es ganz, ganz schrecklich fand. Und ich glaube, ich habe sogar 2 ausprobiert, aber das liegt halt auch daran, dass das recht altbacken ist und weiß ich nicht, irgendwie bin ich da nicht so richtig reingekommen als Disney-Kind. Aber egal, darum geht es heute nicht, es geht um Kingdom Hearts. Und in Kingdom Hearts startet eigentlich alles auf einer einsamen Insel, da lebt unser Protagonist Sora, der auch anscheinend der Protagonist in Final Fantasy ist, mit einem Freund und noch einem anderen Mädchen, das da irgendwann mal an diese Insel angeschwemmt wurde. Und sie wollen zu dritt von dieser Insel runter, um die Herkunft des Mädchens herauszufinden. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Zur gleichen Zeit stellen die Bewohner im Disney-Schloss nämlich fest, dass König Mickey verschwunden ist. Der hat so einen Abschiedsbrief hinterlassen, dass er sich um ein schreckliches Unheil kümmern muss und deswegen Hals über Kopf da aufbrechen müsste. Und König Mickey gibt dann noch Goofy und Donald den Auftrag, nach dem Jungen zu suchen, der den Schlüssel hat. So, und dann sind wir wieder zurück auf der Insel und da macht sich gerade die Finsternis breit und neben unserem Protagonisten taucht dann so eine vermummte Figur auf, die ihn vor der Finsternis warnt, und währenddessen tauchen auch überall auf der Insel so kleine schwarze Monster auf und die Finsternis breitet sich immer weiter aus und der Freund von unserem Protagonisten wird von der Finsternis auch verschlungen und ruft noch, dass man sich nicht vor der Finsternis fürchten soll und er doch mit da reinkommen soll. Ja, und kurz darauf wird dann auch unser Protagonist von der Finsternis verschlungen und bekommt dabei dann das Schlüsselschwert. Das ist angeblich die stärkste Waffe dieser Welt. Und er muss sich dann natürlich auch direkt einem Kampf stellen, bei dem er die ganze Zeit von einer mysteriösen Stimme geleitet wird. Und danach wird er dann wieder in die Dunkelheit gezogen und taucht in einer Stadt auf und steht Donald und Goofy gegenüber. Ja, und hier startet dann das große Abenteuer. Sie lernen noch einen anderen Kämpfer kennen, der unseren Protagonisten warnt, dass die Bösen es auf ihn abgesehen haben, solange er eben dieses Schlüsselschwert hat, weil das ein ganz wichtiges Hilfsmittel, sag ich jetzt mal, ist in diesem Kampf. Und die Bösen, übrigens, ach, ich liebe ja Disney-Bösewichte, ich bin ja ganz großer Fan von diesen Villains, sind dann die aus den ganz großen Filmen, also Malefiz, Ursula, Jafar, Captain Hook und alle diese ganzen Bösewichte da. Und es geht dann auf eine Reise durch die ganzen verschiedenen Disney-Filme, zuerst Alice im Wunderland, dann Aladdin, Herkules, Pinocchio, Ariel, Peter Pan, Schön und das Biest, also wirklich einmal durch das komplette Disney-Portfolio. Und sie müssen in jedem Land ein Schlüsselloch finden, weil sich dahinter immer die Seele der Welt verbirgt und genau darauf haben es eben die Bösen abgesehen. Und unsere Protagonisten müssen diese Schlüssellöcher mit dem Schlüsselschwert eben abschließen. Am Anfang hat mich tatsächlich bei diesem Manga ein bisschen genervt, dass die Kapitel so unfassbar kurz sind. Die sind immer nur 10 Seiten lang. Aber inzwischen finde ich das tatsächlich richtig geil, weil das genau so ein bisschen mein Leseverhalten widerspiegelt. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber bei mir ist das so, wenn ich im Bett liege und was lese und ich habe ein Kapitel beendet und ich weiß, okay, ich muss jetzt nochmal 50 Seiten oder was weiß ich wie viel lesen oder 30 für das nächste Kapitel, dann da bin ich schon so unmotiviert und denke, ach, ja, lese ich jetzt noch ein Kapitel oder nicht? Und wenn das nur 10 Seiten sind, dann denke ich mir immer, ach komm, ein Kapitel kannst du noch lesen, zack, 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 das hast du ja schnell durchgelesen. Dann kommt das nächste Kapitel direkt und ich denke mir, ach komm, ich meine, es sind ja jetzt nur 10 Seiten. Zack, 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 Kapitel durchgelesen und immer so weiter. Und so waren dann diese 4 Bände, also ist ja in 4 Bänden abgeschlossen, super schnell durchgelesen. Verena, du wirst es nicht glauben, ich habe diese 4 Mangas in einem Tag durchgelesen. In einem Tag. Ich schaffe sonst einen Manga am Tag. Ja, krass, oder?
Ich find's krass. Das heißt, dir hat die Reihe gefallen und dass sie mir Spaß gemacht hat, ne?
Absolut. Also man muss sagen, man darf jetzt nicht, was weiß ich, für eine krasse Handlung erwarten, dass man da großes Drama bekommt oder dass es irgendwie total, keine Ahnung, irgendwas total außergewöhnlich wirklich passiert oder so. Es ist einfach eine durchschnittliche, gute und unterhaltsame Reihe, die sich natürlich vor allem dadurch trägt, dass man in diese ganzen verschiedenen Disney-Welten entführt wird und auch ständig einen neuen Impuls bekommt, weil die Bände sind eh relativ dünn. Also ich würde jetzt mal schätzen, die haben so, ja, 160 Seiten. Hier, guck mal, der erste Band hat 120 Seiten ungefähr. Und da sind, glaube ich, schon 2 oder 3 Disney-Welten drin. Also die werden zack, zack, zack abgefrühstückt. Und das ist ja genau das, was ich mag, wenn es einen sehr schnellen Erzählstil gibt, wenn die Handlung schnell vorangebracht wird und es eben nicht in so ein vor sich hin Plätschern verfällt und so. Und das mochte ich super gerne. Und du hast die ganze Zeit immer ein Wiedersehen mit irgendwelchen bekannten Disney-Charakteren. Es ist eigentlich, wenn man es vergleicht, wirklich Killala Princess. Ja, jetzt denke ich wieder genderstereotypisch, das tut mir sehr leid, aber wenn man das jetzt so sieht, eher für ein Shonen-Publikum. Ach, ich mag das gar nicht so ausdrücken. Ich möchte das anders ausdrücken, weil ich jetzt nicht in diesen Gender-Klischees denken möchte, weil ich finde, Prinzessinnen sind sowohl für Jungs als für Mädchen als auch das. Aber es ist einfach, da ist der Fokus jetzt stärker auf den männlichen Helden und bei Killala Princess ist halt der Fokus stärker auf den Prinzessinnen und alles so ein bisschen kitschiger gehalten, sagen wir es so. Und super, super toll. Es hat einfach Spaß gemacht, diese Welten zu durchgehen und so. Und ich muss ja jetzt dazu sagen, ich kenne das Spiel nicht, auf dem es basiert, aber ich glaube, die Handlung ist 1:1 an die Story angepasst. Und da muss man ja natürlich sagen, natürlich wird es nicht ewig lang gezogen, weil einfach du ja dann immer Gegner besiegen musst. Und das ist ja dann so ein bisschen auch, dass du ständig diese Kämpfe hast und die werden natürlich recht kurz gefasst. Oder wie ist deine Erinnerung an dieses Spiel?
Also ich hatte voll das Déjà-vu, mir kam das alles bekannt vor, als hätte ich das wirklich alles so schon mal gelesen.
Hast du auch, Verena,
oder so.
Hast
aber ich hab's
auch.
Ja, ich habe es ja in einem Spiel und die Spiele sind ja am Anfang immer so, Das ist auch, glaube ich, bei Final Fantasy dann bei dem war am Anfang das Problem gewesen, dass am Anfang relativ viele Videosequenzen kommen und du spielst halt noch nicht richtig. Du musst erstmal so eine halbe Stunde irgendwie Story und Einführungsgebiet oder sowas halt überstehen und das dauert eigentlich noch länger.
Oder sowas hasse ich wie die
Pest. Bist du halt irgendwann richtig in. Ja, und das ist bei Final Fantasy, fangen die Spiele auch immer sehr langsam an. Und bei Kingdom Hearts war am Anfang auch ganz viel Story und. Das ist halt irgendwie richtig, das, was ich ja gerne mache, ist irgendwie leveln, so alle Charaktere auf Level 100, einfach mal so 50 Trainingslevel, du kannst den Endboss mit Level 50 besiegen, aber ich besiege ihn lieber mit Level 100, so habe ich halt immer gespielt, ne, und ja, die 50 Stunden habe ich dann halt übergehabt und ich mache die ganze Zeit irgendwelche so Side-Sachen, Sammelgeschichten, ja, ich bin immer nicht so auf, also schnell wie möglich zum Endgegner. Und bei Kingdom Hearts, also die Story, das war wirklich super, super ähnlich. Das kommt mir echt bekannt vor, obwohl es so lange her ist, dass ich es gespielt habe. Und bei Disney ist ja auch das Gute, die Story kann ja ruhig schnell voranschreiten, weil man kennt ja, man spielt ja das Spiel oder man liest den Manga, weil man ja Disney ja auch schon kennt. Und dann bist du ja nicht überfordert, so, dass dir zu viele Bösewichte eingeführt werden und du kommst halt voll durcheinander. Welcher Bösewicht war das denn jetzt nochmal? Sondern du kennst die ja eh schon alle. Deswegen ist das ja kein Problem, dass es am Anfang schnell erzählt wird. Bei mir ist immer das Gegenteil. Wenn ich am Anfang sehe, so, boah, 10 Kapitel in einem Manga, boah, da brauche ich ja Ewigkeiten. Mich schreckt das immer ab. Ich habe immer nur lieber 4 Kapitel. Die dauern dann jeweils 50 Seiten, aber das ist mir lieber als 10 Kapitel mit jeweils 20 Seiten. Also wieder komplett andersrum.
Ja, es ist aber tatsächlich genauso, wie du gesagt hast. Ich glaube, das war der große Vorteil, den ich hatte, dass ich, also bis auf die Protagonisten, die jetzt aus Final Fantasy übernommen wurden, kannte ich alles. Und weil sie ja auch durch die einzelnen Disney-Welten gehen, in denen nochmal so Teile der Story aus dem Film, zum Beispiel bei Aladdin, dann das Jasmin abhaut und am Ende den Kampf gegen Jafar und sowas, das kennt man ja alles aus den Disney-Filmen. Und dadurch kommt dir die Handlung so bekannt vor und es wurde nur so ein bisschen leicht angepasst und die Thematik der beiden gemixt. Aber dadurch ist es halt, fühlt es sich so familiär an zu lesen. Das fand ich einfach richtig, richtig schön. Der Vorteil bzw. Nachteil an Kingdom Hearts. Also diese erste Reihe kriegt man noch relativ gut. Ich würde mal sagen, so ungefähr zum Neupreis. Es ist halt alles vergriffen. Das einzige Problem ist bei Kingdom Hearts 2, ich glaube, am schlimmsten ist der allerletzte Band. Verena, du kannst das besser einschätzen als ich. Den kriegt man wirklich gar nicht, ne?
Ich meine, der 10. Band ist der einzige, der wirklich schwer zu bekommen ist. Alle anderen gehen so halbwegs. Und wenn man die Reihe Gebrauch kriegen möchte, vor allem Kingdom Hearts 2, man sollte die versuchen, komplett zu kaufen. Also 1 bis 9 nur zu kaufen, ist eigentlich eine schlechte Idee.
Genauso wie ich es gemacht habe. Ich habe nämlich 1 bis 9. Das ist der einzige Band von allen Reihen von Kingdom Hearts, die mir noch fehlt. Und das war natürlich jetzt wieder richtig dumm von mir, weil ich mich vorher nicht mit der Thematik beschäftigt habe. Und jetzt fehlt mir von Kingdom Hearts Teil 2, der allerletzte Band, aber naja, egal, kann man nichts machen. Okay, Verena, what is your next Serie?
Black Cat, oh mein Gott, also Black Cat von Kentaro Yabuki. Das wäre auch nochmal ein Mangaka, der praktisch 2 komplett verschiedene Reihen gemacht hat, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass der das Genre so krass wechseln kann. Also Black Cat ist ein Shonen Jump-Titel und das ist der Mangaka von Love Trouble und Love Trouble Darkness. Ich meine, Love Trouble habe ich schon mal in irgendeiner Sommermanga-Folge oder sowas vorgestellt, vor 2 Jahren wahrscheinlich mittlerweile. Ich liebe Love Trouble. Love Trouble ist unglaublich lustig. Und dann hatte ich mal Black Cat bei mir auch so im Regal stehen und so, oh, die Reihe nimmt so viel Platz weg und mag ich die wohl wirklich? Oder soll ich sie nicht einfach ungelesen verkaufen? Da habe ich echt mal so ein Jahr lang überlegt, ob ich sie nicht einfach ungelesen verkaufe. Und dann habe ich halt nach Bronze überlegt, ach scheiße, welche Reihe kannst du denn jetzt lesen? Eine Liebesgeschichte kannst du nicht lesen, die werden jetzt alle voll dagegen ablosen. Die findest du bestimmt voll kacke im Vergleich zu Bronze. Und was liest du denn? Irgendwas mit Drama willst du jetzt auch nicht lesen? Und dann hatte ich Black Cat halt gesehen, dachte mir so, ah ja, so ein 0815 Shonen. Liest du mal 3 Bände, findest du langweilig, kannst du verkaufen. Das war so mein Plan so ungefähr. Und Pustekuchen. Black Cat ist so cool. Also erstmal, der sieht überhaupt nicht aus, als sei der schon 20 Jahre alt, ist schon mal das erste Gute. Es geht um Black Cat, das ist Train Hartnett. Er ist ehemaliger Auftragskiller der Organisation Kronos. Also die Welt wird hauptsächlich von so 2, 3, 4 großen Vereinen regiert und bewacht, wie auch immer. Und Kronos ist halt eine große Organisation, die so ein bisschen für die Ordnung der Welt halt irgendwie sorgt. Und dementsprechend haben die auch sehr mächtige Personen. Das sind die Chronos Numbers. Die haben tatsächlich so römische Nummern tätowiert von 1 bis 13. Black Cat ist Nummer 13. Und das sind einfach super spezielle Leute, die sehr stark sind. Und wenn jetzt, was weiß ich, irgendein fetter Verbrecher Stunk macht, dann kriegt halt einer dieser Chronos Numbers den Auftrag, ihn halt zur Strecke zu bringen. Und Black Cat hat auf jeden Fall vor 2 Jahren diese Organisation verlassen und ist dann praktisch untergetaucht und ist jetzt mittlerweile mit Sven Hartfield zusammen. Oder Hartnett, Hartfield, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall mit Sven. Sven ist Sweeper. Sweeper ist so ein Kopfgeldjäger. Er verdient sich halt sein Geld damit, Verbrecher zu fangen und zur Polizei zu bringen und dafür dann halt ein Kopfgeld einzusacken. Und er hat sich jetzt irgendwie, das wird in Rückblenden tatsächlich erzählt, wieso Black Cat damals die Organisation Chronos verlassen hat und wie er halt Sven kennengelernt hat und wie die dann ein Team gebildet haben. Auf jeden Fall ist am Anfang vom Manga sind die schon ein Team und lösen so 2, 3, 4 Mini-Fälle. Im Endeffekt kriegen sie meistens kein Geld dafür und ernähren sich von Brotkrusten, die sie von irgendeiner netten Kellnerin halt irgendwie geschenkt bekommen. Genau. Und in der Geschichte geht es dann auf jeden Fall einmal darum, dass es am Anfang so einen Forschungsring gibt und die haben Experimente an Menschen durchgeführt und haben damit versucht, so eine Killerwaffe, also praktisch einen Mutanten zu erzeugen, der dann als Waffe halt fungieren kann. Das war im Endeffekt dann Eve, das ist so ein, weiß nicht, 12-jähriges Mädchen. Die kann auf jeden Fall ihren Körper transformieren und kann aus ihrer Hand zum Beispiel eine Waffe formen. Und relativ am Anfang treffen dann halt Train und Sven, treffen dann Eve. Retten sie tatsächlich aus dieser Organisation, stellen halt fest, dass sie keine Killerin ist, sondern sie hat halt den falschen Umgang, weil sie halt mit diesem komischen Psycho-Vater-Doktor zusammen hing. Und dann nehmen sie die halt auf und dann bilden die halt so eine kleine Gruppe. Und dann kommt halt irgendwie Chronos wieder auf den Schirm und die sind natürlich sauer, dass Black Cat die damals verlassen hat und eigentlich muss er eliminiert werden. Dann taucht aber noch ein ehemaliger Kollege von Train auf, das ist Creed. Und Creed will halt die Weltherrschaft. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass die sich versuchen zusammenzutun und Creed und die Apostel des Planeten aufzuhalten. Der Manga hat unglaublich viele Vibes von parallel laufenden Shonen-Reihen, zum Beispiel halt Sven, so ein Kakashi-Auge. Also Sven läuft mit Augenklappe rum und hat ein Auge mit besonderen Fähigkeiten. Wenn er das halt einsetzt, kann er etwas, was er normalerweise nicht kann, muss ich jetzt nicht genau erzählen, aber es hat mich total an Kakashi erinnert, weil Kakashi aus Naruto ja auch ein zweites Auge halt hat, was besondere Fähigkeiten hat, was er ja normalerweise was er normalerweise verdeckt hält, dass man es halt nicht sehen kann. Und er halt genauso. Und die Apostel des Planeten um Creed. Also Creed war für mich wie Krolo aus Hunter x Hunter. Und die Apostel des Planeten waren für mich sowas wie die Illusionisten aus Hunter x Hunter. Und dann gibt es da so eine Fähigkeit, die heißt, bei Black Cat heißt die Tau. Und bei Hunter x Hunter wäre das Nen. Und ich habe so viel gedacht, so, boah, das ist so ähnlich. Also zumindest von den Fähigkeiten und von den Charakteren. Aber ich fand es trotzdem irgendwie total cool. Und es kann auch nicht wirklich geklaut worden sein, weil teilweise Black Cat, das wurde ja in 4 Jahren abgeschlossen und einige Fähigkeiten, die in Hunter x Hunter aufgetaucht sind, die sind garantiert erst später aufgetaucht. Also ich stelle mir das einfach so vor, dass die einfach alle sehr gut befreundet waren und dass die ihre Reihen gegenseitig total krass gefeiert haben und dass es deswegen die Sehnlichkeiten gibt. Das hat halt mega Spaß gemacht. Dazu gibt es auch noch einen Anime, der ist in 24 Folgen abgeschlossen mit deutscher Synchro. Bei Amazon kann man die Gesamtausgabe auf DVD für unter 25 Euro, glaube ich, kaufen. Das Einzige ist halt, im Anime der ist von 2005, also der ist erst entstanden, als Black Cat schon beendet war. Die haben die Handlung so ein bisschen abgeändert. Also, dass Black Cat am Anfang noch bei Chronos ist und auch als die Eve getroffen haben, war er auch noch bei Chronos und das war ja halt alles nicht. Und diese ganze Background-Story, warum er damals die Organisation verlassen hat, das wird halt im Manga, im Anime in den ersten 12 Folgen halt irgendwie erzählt. Aber so, als wäre es halt jetzt halt erst. Und dann dementsprechend bildet er dann noch später erst mit Sven halt dieses Team. Das ist so ein bisschen verwirrend oder kann man halt so machen, muss man aber nicht. Ich mag das tatsächlich im Manga lieber. Aber diese Hauptstory, dass es am Ende gegen Creed und die Apostel des Planeten halt geht und dass das dann irgendwann die Endgegner werden, das ist auf jeden Fall das Gleiche. Und viele Zwischenbosse, wenn man die so nennen kann, sind halt dann auch im Manga und Anime halt die gleichen. Also ich kann beides empfehlen. Es ist beides unglaublich toll. Es macht beides unglaublich viel Spaß. Und eine Neuauflage von dieser Reihe wäre tatsächlich mega gut. Und wenn man sie gebraucht kaufen möchte, liegt die normalerweise zwischen 60 und 100 Euro komplett. Und man muss darauf achten, dass man sie komplett kauft. Also nicht wieder hier 1 bis 16 kaufen, dann die letzten 4 Bände suchen, sondern dann muss man sie auch wirklich 1 bis 20 kaufen.
Weißt du, was ich total lustig finde, dass du in der letzten Folge, als du Reborn vorgestellt hast, gesagt hast, ja, das ist so ein Shonen-Titel, das hat irgendwie genau die gleichen Sachen, die man irgendwie schon 20 Mal gelesen hat und deswegen hat es dich gelangweilt und jetzt im Grunde ist es ja eigentlich jetzt, ist es auch so ein klassischer Shonen-Titel und du sagst sogar, es hat super viele Parallelen zu einem und das hat dir jetzt wiederum gefallen. Da würde mich interessieren, was du für einen Unterschied da siehst.
Reborn hatte ja schon vornherein, dass die ersten 8 Bände, die waren einfach total nutzlos, die haben sich einfach total gezogen. Und bei Black Cat warst du sofort in der Story drin und die Charaktere bei Black Cat waren einfach viel cooler, weil Train halt einfach ein richtig guter Hauptprotagonist ist. Und im Vergleich zu Suna aus Reborn ist halt ein totaler Schwächling und der stolpert halt so in die Rolle und will das halt nicht. Und der war ja bis Band 30, wollte er immer noch nicht seine Rolle halt irgendwie akzeptieren. Und Train wurde in die Rolle gezwungen. Als Kind ist bei ihm halt was passiert, weswegen er dann irgendwie zu Kronos gegangen ist. Und er hat eine Entwicklung in dieser Geschichte. Allein diese Entwicklung, dass er halt von diesem Killer aus Kronos weg ist zu einem Sweeper, der im Prinzip Leute auch nicht mehr tötet. Also er verletzt sie, sodass sie halt nicht mehr kämpfen können, aber er tötet sie halt nicht mehr. Und sein Ziel ist es halt, wenn nicht ein Kopfgeld zu bekommen auf einen Toten, sondern auf einen lebenden Verbrecher, den halt der Polizei ausliefert. Also da ist die Entwicklung und es hat auch einfach viel mehr Spaß gemacht. Es war auch vom Erzählstil und so weiter, war das einfach unterhaltsam. Es war auch nicht so lang gezogen. Die 20 Bände, das war eine perfekte Länge. Man hatte die Charaktereinführung, man hatte ein paar Kapitel, die ein bisschen lustiger waren. Man hatte die vernünftig zu Ende geführte Haupthandlung mit Creed als Gegenspieler, das ist nicht vergleichbar. Und bei Reborn hat man immer das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie nicht so richtig wusste, wo sie hin will, die Mangaka. Und dann wurde wieder was Neues eingebaut. Die haben ja auch mittendrin einfach die Fähigkeiten halt geändert, so von dieser komischen Patrone auf die Ringe und auf diese komischen Boxen. Und bei Black Cat war das einfach alles runder. Alles, was die an Fähigkeiten hatten, war von vornherein schon da. Und die hatten ein bisschen Spielraum mit dieser Nanotechnologie. Das ist, Eve hat ja diese Mutation bekommen, weil Nanoroboter in ihrem Körper halt sind und die können praktisch dann die Zellen so verändern, dass sie ihre Hand zum Beispiel zu einem Schwert formen kann oder sowas in die Richtung. Da ist natürlich relativ viel Fantasie bei, aber es ist eine Shonen Jump-Reihe mit Zielgruppe ab 13 oder sowas in die Richtung. Und mich hat auch dieser ganze Hunter-Hunter-Vibe nicht gestört. Das, bei der York New City Arc mit den mit Krollo und den Illusionisten, wie sie ja dieses Auktionshaus platt machen und sowas, das ist ja mit einer meiner Lieblings-Arcs. Und der hat tatsächlich, da hatte ich mal so ein paar Wiedererkennungssachen. Das hat mich, in dem Fall hat mir das gut gefallen. Man kann aber auch, wenn man da vielleicht dran geht, mit dem Gefühl, das ist ja alles voll geklaut oder so, dann wird es ja einem wahrscheinlich nicht gefallen. Aber diejenigen, die Reihe halt kennen, feiern sie tatsächlich auch, weil sie halt wirklich Spaß macht. Ich mag Kentaro Yabukis Zeichenstil. Ich habe jetzt voll Bock, Love, Trouble, Darkness zu lesen, weil mir die Reihe tatsächlich noch fehlt. Also sie ist noch ungelesen. Und ich finde auch, Eve aus Black Cat erinnert mich so ein bisschen an Darkie aus Love, Trouble. Love, Trouble, Darkness ist Darkie die Protagonistin, deswegen heißt es auch Darkness. Und Eve ist auch so ein bisschen, von den Grundzügen her erinnert sie sehr an Darkie, dass vielleicht Eve die Vorlage für Darkie halt ist. Ja, ich mag die Reihe, ich kann sie empfehlen und wenn man sie gebraucht zu einem guten Preis sieht, macht man da auf jeden Fall nichts falsch, wenn man mal eine gute Shonen Jump-Reihe halt lesen möchte, die wirklich Spaß und macht und unterhält.
Okay, ich habe jetzt zum Abschluss auch noch eine Serie und zwar hatte ich vom Anime von der Serie schon mal vorgeschwärmt oder beziehungsweise glaube ich schon öfter. Jetzt habe ich auch den passenden Manga dazu gelesen, obwohl man hier sagen muss, hier ist einer der Ausnahmefälle, dass der Manga das Original ist und der Anime das Original ist und der Manga hinterher entstanden ist nach dieser Vorlage und zwar Puella Magi Madoka Magica. Das ist ja auch so ein ganzes Universum geworden, also es gibt ja auch noch Oriko Magica, Katsumi Magica, die sind in Deutschland erschienen. Auf dem japanischen Markt ist das Franchise noch viel größer, aber ich glaube, also ich habe mir jetzt auch ein paar Bewertungen durchgelesen, ich habe die anderen Serien dazu noch nicht gelesen, ich habe nur Madoka Magica, das sind 3 Bände, die habe ich komplett gelesen. Die anderen kenne ich nicht, aber ich habe Bewertungen dazu gelesen und das hat uns auch der Michi mal erzählt, dass die anderen Serien echt scheiße sein sollen. Und ich glaube, er hatte sogar englischsprachige Serien gekauft, die auf Deutsch nicht erschienen sind. Und die fand er alle nicht so gut wie das Original. Also das Original, die Ursprungsserie ist Madoka Magica. Und um die soll es heute auch gehen. Dazu gibt es halt auch den Anime. Und die Serie ist so eine dunkle Version von Magical Girl Serien. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut, kann ich einfach nur sagen. Ich persönlich fand jetzt den Vorteil für mich, dass ich den Anime vorher kannte, weil auch hier bei Madoka ist der Fall, dass der Manga sehr, sehr schnell erzählt wird, dass sehr viel auf einmal passiert, was ich grundsätzlich super gerne mag, aber ich glaube, hier noch eher als bei Kingdom Hearts, wenn man das Original nicht kennt, muss man super aufmerksam lesen und auch Szenen teilweise sehr viel länger betrachten, damit man versteht, was da überhaupt gerade passiert. Und ich glaube, dann kann man immer noch Probleme haben. Deswegen im direkten Vergleich gefällt mir der Anime besser, aber heute geht es ja um den Manga. Der weicht auch leicht vom Anime ab. Also es gibt Unterschiede, auch wenn der Mangaka sich den Anime als Vorlage genommen hat, hat er doch ein paar Änderungen damit eingebracht. Auf die will ich jetzt nicht alle eingehen, weil ich damit spoilern würde, aber erstmal grundsätzlich, worum geht's überhaupt? Wir haben unsere Hauptperson, das ist, wer hätte das gedacht, Madoka. Sie ist Schülerin und alles beginnt eigentlich damit, dass sie einen Traum von einem fremden Mädchen hat, das dann zufälligerweise genau am nächsten Tag auch neu in ihre Klasse kommt. Und diese neue Schülerin scheint Madoka irgendwie zu kennen. Aber Madoka weiß auch nicht so richtig, woher und kann die neue Schülerin auch nicht fragen, denn die ist extrem abweisend, so richtig arrogante Attitude, sag ich jetzt mal. Und sie droht Madoka auch direkt am Anfang, dass sie sich auf keinen Fall verändern darf, wenn sie ihre Familie und ihre Freunde liebt. Und kurz darauf erwischt Madoka mit einer Freundin zusammen, diese neue Schülerin, wie sie so, ja, ich keine Ahnung, was es jetzt sein soll, ich nenne es mal eine Art abgespacete Katze, so eine Alien-Katze, wie sie die angreift und sie können gerade noch verhindern, dass sie die Katze tötet und sind ganz schockiert, wie schrecklich die mit der umgehen. Ja, und nur einen kleinen Augenblick später, also ihr merkt, es geht alles zack, zack, zack in der Story, werden sie dann von einer Hexe in eine andere Dimension gezogen und von einem Magical Girl, mit dem sie sich hinterher auch anfreunden, gerettet. Und da erfahren wir dann auch direkt, dass Hexen in dieser Story die Gegenspieler von Magical Girls sind und dass die Katze, Kyubei heißt die, die Kraft hat, aus Mädchen Magical Girls zu machen, wenn sie das Potenzial dazu haben. Und im Tausch für ihre Seele, die dann in so einen Seelendiamanten eingeschlossen wird und aus ihrem Körper rausgenommen wird, können sie zu Magical Girls werden und sich dafür irgendeinen beliebigen Wunsch erfüllen lassen. Und die Katze möchte auch unbedingt, dass Madoka und ihre Freundin Magical Girls werden, denn die haben irgendwie beide, oder vor allem Madoka, super großes Potenzial, ein mega starkes Magical Girl zu werden. Was ich ja richtig cool fand an der Geschichte ist, dass die beiden sich da am Anfang noch so gar nicht sicher sind, ob sie das überhaupt machen wollen. Weil sonst ist es ja immer so, Sailor Moon als Beispiel oder Wedding Peach, was weiß ich. In dem Fall taucht dann Luna auf und sagt, hier, du musst dich verwandeln und das Böse bekämpfen. Das wird gar nicht hinterfragt, das wird einfach gemacht und die Konsequenzen dann hinterher getragen. Und hier wird wirklich mehr auf diese Thematik eingegangen, dass ein Magical Girl zu sein auch Konsequenzen mit sich bringt. Und dass das eine wohlüberlegte Entscheidung sein muss und soll, diesen Kampf einzugehen, weil hier ist es super brutal. Magical Girls sterben auch in dieser Serie und es gibt ein ganz großes, dunkles Geheimnis um diese Magical Girls, auf das ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte, um euch die Story nicht zu versauen, wenn ihr sie noch lesen wollt oder euch den Anime anschauen wollt, aber es ist ein super genialer Plot-Twist einfach drin, der total überraschend kommt und einfach die ganze Story allgemein so großartig macht. Und ja, die beiden überlegen dann halt und dass diese neue Schülerin möchte unbedingt verhindern, dass Madoka ein Magical Girl wird. Und am Anfang wirkt es so, als wolle sie einfach das oder ein, dass das ihr Territorium bleibt, in dem sie als Magical Girl kämpft. Aber da scheint auch noch mehr hinter zu stecken, was dann im Laufe der Story enthüllt wird. Und also ich kann nur sagen, ich bin super begeistert von dieser Geschichte. Die ist einfach, die hat alles, was eine gute Geschichte ausmacht. Süße Charaktere. Ich bin ja eh totaler Magical Girl Fan und hier hat es einfach diesen dunklen Touch, der das alles nochmal ein bisschen erwachsener wirken lässt als manche andere Geschichte. Obwohl ich sagen muss, dass bei Sailor Moon ist es ja eigentlich auch so, du kannst Sailor Moon halt als auch als Kind gucken. Dir gehen dann aber viele tiefgründigere Sachen verloren, sag ich jetzt mal, wenn du es als Erwachsener guckst. Und das ist eigentlich das Tolle an Sailor Moon, dass es für beide Generationen ist oder dass man es über Generationen hinweg gut finden kann. Und Madoka, finde ich, richtet sich schon eher an ein älteres Publikum, auch wenn es der Zeichenstil nicht sofort vermuten lässt, weil der Zeichenstil sehr niedlich und kindlich ist. Es ist aber, wie gesagt, eine super düstere Story, super spannend gemacht, prischt richtig voran. Der Anime ist auch in einer Staffel abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob es den bei Netflix oder so gibt. Kann ich euch nur empfehlen. Vor allem diese ganze Sache mit den Hexen, wenn die da in diese verzerrten Dimensionen reingezogen werden. Das ist im Anime so cool einfach nur animiert dargestellt. Im Manga wirkt es nicht ganz so cool, aber ich fand den Manga super gut zu lesen. Ganz flüssig konnte man, ich glaube, ich habe den tatsächlich in 3 Tagen, also jeden Tag habe ich einen Band gelesen, ging super schön durch. Man muss sich aber wirklich, also ich kannte ja den Anime vorher, ist aber schon irgendwie 2 oder 2, 3 Jahre her, dass ich den gesehen habe, war aber einfach super schön zu lesen und ich hatte dann diese ganzen Flashbacks, ach ja, so war das und ich habe mich dann auch richtig damit beschäftigt. Wenn ich eine Geschichte super gut finde, dann lese ich mir die Handlung auch immer nochmal im Nachhinein bei Wikipedia durch, um so alles zu verstehen, weil da stehen dann auch so ein bisschen Sachen, die ich manchmal vielleicht überlesen habe und so. Und also vor allem der 3. Band ist super, super stark und wenn ihr den 1. Band von Puella Magi Madoka Magica lest, dann habt ihr vielleicht so das Gefühl, ah, das ist jetzt so eine 0815 Magical Girl Geschichte, das hat einfach alles, es hat diese Katze, die halt Magical Girls macht, es gibt die Gegner, es gibt die Magical Girls, die kämpfen und so, es gibt Verwandlungen und Schulsetting, also da hat man erstmal so im ersten Mal das Gefühl, alles schon 20 Mal gelesen. Nein, bitte, ausnahmsweise sage ich das mal, bleibt dran, obwohl ich auch sagen muss, ich fand den 1. Band auch schon gut und unterhaltsam. Spätestens ab dem 2. wird es richtig düster, wenn es anfängt, um Tod zu gehen. Und im 3., der 3. ist ja schon der Höhepunkt, das große Finale, in dem alles aufgelöst wird. Und das ist einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und das Finale, da muss man auch sehr drüber nachdenken, weil es auch sehr philosophisch ist und sehr zum Nachdenken anregt. Ich finde es einfach wahnsinnig gut und jetzt nach dem Lesen habe ich total Bock, auch direkt nochmal den Anime zu gucken, um mich da nochmal auffrischen zu lassen, weil ich jetzt gerne wissen würde, was genauso die Unterschiede in der Story sind. Es ist halt, wie gesagt, ein bisschen her schon, dass ich den Anime gesehen habe, aber ganz, ganz große Empfehlung für alle, die auf Magical Girl Stories stehen und diesen erwachseneren Touch darin mögen. Und auch, wenn ihr krasse Plot-Twists mögt, mit denen man einfach nicht gerechnet hat und trotzdem bunte, schöne, lustige Zeichnungen, dann könnte euch Madoka auf jeden Fall gefallen.
Ich find's krass, dass das in 3 Bänden halt irgendwie drin sein soll. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was du alles versprichst, was in 3 Bänden Madoka Magica drin sein soll. Und mich würde interessieren, ob du eher den Manga oder den Anime bevorzugen würdest, wenn du dich entscheiden müsstest, entweder oder.
Zu 100% den Anime, weil ich glaube, tatsächlich hätte ich den Manga gelesen, ohne den Anime zu kennen, hätte ich diese komplexe Handlung nicht verstanden. Weil genau das Problem, was du sagst, ich glaube, Madoka ist eine der wenigen Geschichten, Also 5 Bände wären wahrscheinlich optimal gewesen, diese Geschichte zu strecken, und 3 ist super gerafft. Und ich hatte auch einige Szenen, die ich mehrmals lesen musste, und um das richtig zu verstehen, was da überhaupt gerade passiert ist, oder dass ich weitergelesen habe und dann was nicht verstanden habe und nochmal zurückblättern musste kurz. Und ich glaube, wenn man den Anime geschaut hat, dann verstehst du das viel, viel besser. Und das ist dieses typische Manga-Problem, was ich auch immer an Made in Abyss kritisiere, dass Zeichnungen oft, wenn sie animiert sind, besser rüberkommen und verständlicher sind, als wenn man es gezeichnet sieht. Und das, was ich immer bei Made in Abyss kritisiere, ist bei Madoka auch. Ich glaube, ich hätte das ohne den Anime nicht verstanden, und deswegen, wenn ihr euch entscheiden müsst, guckt zuerst den Anime, aber der Manga ist nichtsdestotrotz eine ganz, ganz große Bereicherung, und 3 Bände, die nehmen euch keinen Platz weg, schenkt euch, ohne dass ich es gelesen habe, Katsumi und Oriko Magica, und stellt euch einfach die 3 Bände von Madoka ins Regal.
Okay, also das hört sich so gut an. Du hast mir vor 2 Jahren, als du Madoka Magica im Anime gesehen hast, so davon vorgeschaut. Ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das zu gucken. Wie weit muss ich gucken im Anime, bis man sagt, okay, man ist jetzt richtig in der Story drin, man kann nicht mehr aufhören?
2 oder 3 Folgen, mehr nicht. Das hat ja auch, glaube ich, nur 10 oder 12 Episoden. Also du wirst das auf jeden Fall an einem Tag am Wochenende durchsuchten können. Und das ist einfach, also wirklich, das ist absolut genial und großartig, die Story. Vor allem, ich würde da so gerne drüber reden, mache ich aber natürlich jetzt nicht, weil ich keinen spoilern will, weil der Plot-Twist so überragend gut ist und dass du einfach nur denkst, nein, das kann nicht wahr sein. Wie heftig ist das bitte? Und das dann, und wenn du es dann nochmal liest, deswegen ist es, glaube ich, ganz geil, je mehr ich darüber nachdenke, wenn du den Anime gesehen hast und den Plot-Twist kennst und dann den Manga nochmal liest und dann von vor, also die komplette Story von Anfang an, du verstehst ja dann die ganzen Zusammenhänge, die du vorher gar nicht bemerkt hast, was alles, warum, was gemacht wurde und so. Das hatte ich jetzt, weil ich ja den Plot-Twist schon kannte, auch wenn es länger her ist, dass ich auf viel mehr achten konnte. Und das war so spannend. Deswegen, ich glaube, wenn ihr es gut machen wollt, dann guckt ihr den Anime und lest danach den Manga, der leichte Änderungen hat. Und ihr versteht dann auch die ganzen komplexen Zusammenhänge. Und wie gesagt, 3 Bände, da kann man nichts falsch machen. Konnte ich dich überzeugen?
Ja, du konntest mich auf jeden Fall überzeugen, den Anime zu gucken.
Sehr gut. Okay, Buddy Peoples, that was it mit dieser Folge, die schon wieder extra lang geworden ist. Aber wir hoffen, es hat euch trotzdem unterhalten. Wenn ja, dann würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr mal auf patreon.com/otaku vorbeischaut. Da können wir jede Unterstützung von euch gebrauchen, damit wir Otaku weitermachen können, und belohnen euch dann auch noch mit einer extra Folge die Woche. Und wenn ihr Familienmitglied seid, auch noch einem Video die Woche. Da bedanken wir uns dann auch ganz, ganz herzlich bei unseren 3 Superfans. Sabrina, Tine und Tom, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, und alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen. Yes, und dann hoffen wir, dass wir euch schon nächste Woche in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.